Wir waren 10 Jahre hier, haben eine Zeit lang hier im Gemeindehaus gewohnt. Viele von euch kennen wir noch. Ich freue mich, dass viele neue Gesichter da sind, so soll es sein in der Gemeinde, dass immer wieder Veränderungen stattfinden, neue Menschen dazukommen. Bevor ich mit der Predigt beginne, will ich einen Gruß weitergeben von Christa Störkmann. Die war ja auch lange Gemeindemitglied hier in der Gemeinde und ist dann nach Herne umgezogen. Sie hatte vorige Woche Geburtstag, ihren 80. Ich habe sie besucht diese Woche, war bei ihr. Da wusste sie schon, ich werde am Sonntag in Borken predigen. Also die Verbindungen funktionieren noch. Und hat liebe Grüße bestellt. Ja, danke schön. Danke. Ja, das Jahr ist noch nicht sehr alt. Aber ich will euch an ein Thema erinnern, vielleicht für einige unangenehm oder nicht. Wie ist es so mit Jahresvorsätzen? Wie viel davon habt ihr umgesetzt? Bleibt ihr noch dran? Seid ihr noch dabei? Das neue Jahr soll gesund und sportlich und fit werden. Das ist ja immer so am Anfang des Jahres. Ja? Ich habe einen Artikel gelesen, in dem es berichtet wird, dass die Betreiber der Fitnesscenter besonders auf diesen Jahresbeginn freuen, auf Januar. Und da sind in der Regel 60% mehr Anmeldungen als in anderen Monaten. Aber sie wissen schon, das wird nicht lange anhalten. Nach ein paar Wochen werden die Geräte ein bisschen weggeräumt, damit wieder mehr Platz ist. Und freuen sich, dass diese Beiträge, die dann monatlich reinfließen, ihnen erhalten bleiben. So ungefähr ab März sieht dann schon ein bisschen anders aus mit guten Vorsätzen, mit Trainingsmöglichkeiten. Das alte Leben erreicht uns wieder mit allen ihren möglichen Gründen, warum es nicht so geht, wie man es sich vorgenommen hat. Ich möchte heute über einen Bibeltext mit euch nachdenken, der an die Christen gerichtet ist, die auch gut angefangen haben, aber dann im Laufe der Zeit müde geworden sind, nachdem sie gut gestartet sind und gute Vorsätze hatten, auch im Glauben, waren sie dabei zu fragen, lohnt es sich noch? Sind müde geworden und waren sogar bereit, teilweise in Ansätzen den Glauben aufzugeben. Und an diese Christen richtet sich der Hebräerbrief, ein sehr interessanter Brief, in dem viele Anklänge auch aus dem Alten Testament, aus Priestertum, aus Levitikus vorkommen, aber in dem Jesus Christus als der hohe Priester uns vorgestellt wird, als der den Himmel verlassen hat und zu uns gekommen ist, um uns den Weg zu ebnen zu unserem himmlischen Vater. Ich lese uns aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Verse 12 bis 18. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich noch nicht auch noch mehr noch ausrenken. Andere übersetzen an dieser Stelle, dürfen nicht auch noch vom Weg abkommen, sondern sie sollen wieder heil werden. Vers 14, bemüht euch mit der ganzen Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lass nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Ihr wisst, dass wie es ihm später erging. Als er den Segen bekommen wollte, der ihm als Erstgeborenen zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr er sich auch unter Tränen darum mühte. Ja, in diesem Text beginnt der Verfasser an sehr, sehr schwache, vitale Funktion der Menschen zu erinnern. Da ist die Rede von schwachen Knien, da ist die Rede von zitternden Gliedern. Und ich habe diesen Text heute überschrieben, Fitness für den Glauben. Und ich glaube, im übertragenen Sinne will der Verfasser diese Hebräer-Christen, die diesen Brief bekommen haben, neu ermutigen, den Glauben zu stärken, fit zu werden im Glauben. Wir lesen von müde gewordenen Glauben, von müden Händen und zitternden Knien. Dieser Brief ist verfasst worden, geschrieben worden an eine Gemeinde, die verfolgt worden ist. Sie wurden bedrängt, benachteiligt, sogar ihr Hab und Gut verloren, wurden misshandelt und einige haben sogar ihren Glauben mit dem Leben bezahlt. Und das ist alles nicht ohne. Die angesprochenen Christen sind erschöpft. Manche kommen nicht mehr zu den Gottesdiensten. Aus ihrer anfänglichen Leidenschaft für Jesus ist teilweise wenig übrig geblieben. Es gibt Spannungen und Unfrieden in ihren Beziehungen. Einige sind dabei, ihren Glauben aufzugeben, und sie finden es unheimlich schwer und fragen sich, ob der ganze Aufwand, das mit Jesus, sich wirklich lohnt. Und in dieser Situation schreibt der Verfasser diesen Brief und er malt ihnen Jesus in diesem Brief vor Augen. So wie Paulus im Galaterbrief sagt, ich habe euch den Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Und der Verfasser hier sagt in diesem 12. Kapitel, lasst uns auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir haben einen Gott, der uns angenommen hat. Wir haben einen Gott, der uns unbegreiflich liebt. Und seine Liebe hat ihm so viel gekostet. Jesus, Gottes Sohn, hat alle seine Vorrechte aufgegeben, den Himmel verlassen und ist auf diese Erde gekommen, hat den Knechtsgestalt angenommen. Er ist gekommen, um zu dienen und am Ende sein Leben zu geben, damit wir Vergebung empfangen. Wir haben einen Mittler zwischen Gott und Menschen. Wir haben Jesus, der uns diesen Frieden schenkt. Und darum, so beginnt auch dieser Text, den ich gelesen habe, darum, weil wir diesen Jesus haben, weil wir auf ihn schauen können, sollten wir nicht müde werden. Wir haben einen Retter, der durchgehalten hat, wird im Vers 3 im gleichen Kapitel gesagt, der unglaubliche Bedrängnisse durchgehalten hat. Er hat durchgehalten, weil er von der Freude motiviert war. Von der Freude, die am Ende auf ihn wartete. Und dann wird in diesem Kapitel Vers 12 gesagt, das war die Freude, dass er nicht nur selbst wieder zum Vater geht, sondern dass er uns mit hineinnimmt in diese Gemeinschaft, in die Familie Gottes, dass wir mit ihm gemeinsam Frieden haben. Frieden mit Gott, dass wir Gottes Kinder sind. Und diese Perspektive, wir haben von der Ewigkeit gesprochen, von der Ewigkeit gesungen, diese Perspektive soll uns erhalten bleiben. Das will der Verfasser des Hebräerbriefes deutlich machen. Und auf diese Weise, wenn wir auf Jesus neu schauen, wenn wir müde geworden sind im Glauben, durch Schwierigkeiten im Leben, was es auch immer sein kann, sollen wir auf Jesus schauen. Und im Schauen auf ihn bekommen wir neue Kraft. Und in diesem Hebräerbrief wird uns beschrieben, dass wir durch Jesus in einen Raum, neuen Raum hineinkommen. Dieser Raum wird als ein Raum der Gnade oder im Kapitel 4 wird dort der Thron der Gnade beschrieben. Wir müssen nicht dahin kommen, um dafür berechtigt zu werden und irgendetwas leisten, irgendwelche Opfer bringen, irgendetwas beweisen. Das ist ein Raum der Gnade, ein Thron der Gnade, wo wir Barmherzigkeit empfangen und Hilfe, die wir nötig haben, wird es uns hier im Kapitel 4 gesagt. In diesem Raum der Gnade findest du Heilung. In diesem Raum bist du nicht allein. Und wenn du diesen Raum betrittst und in diesem Raum der Gnade lebst, dann wirst du verändert werden. Du wirst den Wunsch bekommen, Jesus immer ähnlicher werden. Und darum sagt der Verfasser, stärkt eure müden Hände und die zitternden Knie. So, der erste Gedanke ist für mich wichtig, stärkt euch, lasst euch stärken, eure müden Knie, eure geschwächten Hände, indem ihr auf Jesus schaut. Wie kann die Angst weichen? Wie kann die Kraft in die müden, in das müde Glaubensleben wieder neu hineinkommen, indem wir Jesus begegnen, indem wir auf Jesus schauen? Und manchmal gibt es im Leben Verletzungen, gibt es Schicksalsschläge, gibt es Zeiten, wo es uns schwerfällt zu glauben, wo die Zweifel an uns nagen. Kein Mensch ist davor gefeit. Es kann jeden von uns treffen. Ich kann mich erinnern, wie ein Kollege erzählt hat von seiner Gemeindeerfahrung, wie jemand aus der Gemeinde gesagt hat, in einer Gemeindeversammlung, der sich in so einer Situation befand, ich kann nicht mehr glauben. Und da stand jemand und hat gesagt, jetzt glauben wir für dich. Jetzt treten wir für dich ein, jetzt beten wir dich, jetzt wollen wir für dich da sein. Das ist wie nach einer Verletzung, nach einem Beinbruch oder wenn wir eine Sehnenverletzung, Sehne gerissen haben, dann beginnt man mit kleinen Schritten. Dann ist es vielleicht dran, diesen ersten, auch noch so gewagten Schritt auf Gott, auf den Glauben wieder zuzugehen, nach Tagen oder Wochen des Stillstands wird dann dieses Bein belastet oder dieser Arm wieder in Bewegung gesetzt, mobilisiert. Und am Anfang ist es eine sehr, sehr mühsame Arbeit. Es ist anstrengend, es ist schmerzhaft, aber es führt keinen Weg dran vorbei, als dieses Glied, das verletzt war, gebrochen war, wieder zu belasten. Am Anfang behutsam, aber dann mit immer mehr Schritten, mit immer mehr Belastung. Und das ist so wie bei einer Physiotherapie, da brauchen wir Hilfe. Da brauchen wir jemanden, der mit uns diese Bewegungen durchführt. Der nicht sagt, nur mach mal, sondern der uns an die Hand nimmt und behutsam uns hilft, wieder diese verletzten Knochen oder Beine oder Arme, was auch immer es ist, in Bewegung zu setzen, in Bewegung zu bringen. Und ich glaube, so will Jesus uns in solchen Situationen an die Hand nehmen, als der beste Arzt, der beste Therapeut, der nicht nur unsere Seele kennt, sondern der uns durch und durch kennt, der uns körperlich, geistig, seelisch kennt, mit allen unseren Fragen und Wunden und uns wieder behutsam zurück mobilisieren will, in Bewegung hin, zu Gott hin. Ich habe vor Jahren meinen Arm gebrochen, bin Fahrrad gefahren, an einer Stelle gestürzt, den Arm gebrochen und die Ärzte waren kritisch und haben gesagt, da ist eine Zyste, wird schlecht heilen und vermutlich werden sie ihren Arm nicht so belasten können. Ich habe gebetet, andere haben gebetet. Und ich habe kleine Einschränkungen, also meine Sehnen sind tatsächlich etwas verkürzt geblieben, aber ich kann meinen Arm wieder voll belasten. Und das hat mir jemand geholfen, ein Physiotherapeut, der mit mir diese Übungen gemacht hat. Ich habe diese Fitnessbänder entdeckt und seitdem benutze ich die immer wieder. Ich bin jetzt kein Bodybuilder, aber ich muss sagen, meine Muskulatur ist an dieser Stelle ein bisschen größer geworden als vor meiner Verletzung. Ja? Und so kann es sein, dass Krisen im Leben, sogar Krisen im Glauben, uns am Ende noch stärker machen können, wenn wir diesen Weg nicht alleine, sondern mit Jesus gehen. Wenn wir bei allen unseren Verletzungen, Ängsten und Krisen auf Jesus schauen und ihn suchen. Unsere Probleme können ganz unterschiedlich sein. Wir leben Gott sei Dank nicht in einer Situation, dass wir verfolgt werden. Aber auch wir können müde werden. Müde am Alltag. Müde an Herausforderungen des Lebens. Müde an Krankheit, an Sorgen. Vieles im Leben kann uns müde machen. Vielleicht bist du auch von Gott enttäuscht, weil Dinge in deinem Leben anders geworden sind, als du es dir erhofft hast. Manchmal sind wir enttäuscht von uns selbst, weil wir es nicht geschafft haben, wie wir es wollten, wie wir es uns vorgenommen haben. Und an manchen Situationen droht dieser Glaube an Gott, dieser Glaube auch an uns selbst, dass Gott mit uns weitergeht, zu zerbrechen. Unsere Situationen können ganz, ganz unterschiedlich sein, aber was uns eint, ist, dass wir einen Herrn haben, der sagt, zu mir kannst du immer kommen. Und auch wenn du jetzt nicht verstehst, warum das so gekommen ist, vertrau mir, ich bin immer noch für dich da. Wenn du im Glauben gestrauchelt bist, dann steh wieder auf, bleib nicht liegen, steh auf und geh den nächsten Schritt, auch wenn es noch so kleiner Glaubensschritt ist. Und da ist Anstrengung angesagt, Fitnesstraining angesagt. Und das Gute ist, dass wir in diesem Text sehen, dass diese Aufforderung nicht an einen Einzelnen gerichtet ist, sondern sie ist im Plural ausgesprochen. Wir sind alle mit eingeladen, fitter werden im Glauben. Und wessen Hände gerade stark genug sind, anderen unter die Arme zu greifen, die auf den wackeligen Beinen unterwegs sind, die sollen es tun. Und wer gerade merkt, der hat diese Kraft nicht, der soll sich auch von seinen Glaubensgeschwistern helfen lassen. Sich nicht verschließen, sich nicht zurückziehen, auf ein Angebot des gemeinsamen Gebetes eingehen, auf eine Einladung zu Besuch zu kommen, positiv reagieren, auch wenn er oder sie vielleicht dabei gemischte Gefühle empfindet. Steh auf und geh. Und dieser ärztliche Rat ist von jemand gegeben, der uns heilen will, der uns wieder stark werden will im Glauben. Wie das Übertragen im Glauben geschehen kann, sehen wir auch in diesem Text weiter. Und nach dem ersten Punkt, Stärke müden Hände und zitternden Knie, wird uns gesagt, der zweite Punkt, jagt dem Frieden nach. Also hier wird es in dieser Übersetzung gesagt, bemüht euch mit der ganzen Kraft um Frieden für jedermann. Die Luther-Übersetzung und die Elberfelder sind eher wörtlicher, sind übersetzt mit jagt dem Frieden nach mit jedermann. Also es geht nicht um einen gemächtigen Spaziergang bei dieser Aufforderung. Nein, wir sind da aufgerufen, mit aller Entschlossenheit und mit allem Einsatz diesen Frieden wieder zu suchen, uns dafür auf den Weg zu machen und ja, auch eine Anstrengung aufzubringen und diesen Frieden zu bewahren oder neu zu erlangen. Offenbar gab es in der Gemeinde, an die dieser Brief gerichtet wurde, Schwierigkeiten in Beziehungen, Streitereien, die nicht geklärt waren und die gedroht hatten, den Frieden der ganzen Gemeinde zu stören. Das ist eine energische Aufforderung. Ich glaube, vor einigen Jahren hatten wir das auch als Jahreslosung, Jagd dem Frieden nach. Und dieser Friede kommt nicht so von selbst, so auf Finger schlitzen, ne? Und dann ist dieser Friede da. Nein, für diesen Frieden muss man sich einsetzen. Und manchmal kostet er uns auch Anstrengung. Aber er ist wichtig. Was von alleine kommt, was ohne etwas von Anstrengung hinzutun kommt, sind andere Dinge. Das ist Neid. Es sind Vorurteile, Misstrauen, Distanz. Das schleicht sich von alleine. Da muss man sich gar nicht anstrengen. Weil wir alle Menschen sind, die versuchbar sind und wir in einer Welt leben, in die keine heile Welt ist, in der wir immer wieder zu diesen negativen Haltungen im Leben, im Denken verleitet werden. Das passiert dir von selbst. Aber dem Frieden nachzujagen, da müssen wir uns dafür fest entscheiden. Wenn du auf Jesus schaust, dann kannst du nicht sagen, dieser Mensch, der geht mir nichts mehr an. Er kann mir gestohlen bleiben. Ich will ihren Namen oder seinen Namen nicht mehr hören. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du als Christ so nicht reagieren oder so denken. Denn die Vergebung, die du empfangen hast, gilt für alle anderen Menschen auch und für diese betroffene Person, von der du nichts mehr hältst, ihr gegenüber sich distanzierst, dieser Vergebung und dieser Wunsch nach Frieden gilt auch für diesen Menschen. Wir leben alle aus der Vergebung und wir brauchen sie. Darum lass es bitte nicht zu, dass irgendetwas dich daran hindert, diesen Frieden wiederherzustellen. Diesen Frieden zu suchen, ihn nachzujagen. Und wenn du den Unfrieden spürst, dann geh auf diesen Menschen zu und sag, können wir miteinander reden? Da gibt es etwas, was ich auf dem Herzen habe. Können wir zusammen beten? Lass uns wieder einander neu begegnen und Frieden finden, einander vergeben. Und ihr Lieben, manchmal kommt es für uns so vor, als wären das alles nur abgedroschene Phrasen. So auf Jesus sehen, glauben, beten. Manchmal kennen wir das so von Kindesbeinen. Und das schleicht sich so ein, als wäre das irgendwie aus einem Paralleluniversum, das mit unserem Leben nichts zu tun hat. Manchmal beten wir so automatisch. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, daran zu glauben, wirklich zu glauben, dass wenn wir auf Jesus sehen, wenn wir Jesus suchen, alles möglich ist. Wir haben miteinander gesungen, der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Vor einer Woche haben wir uns mit einem Pastoren-Ehepaar getroffen. Seit einiger Zeit besuchen wir uns gegenseitig, die in etwa in unserem Alter sind. Und sie haben von einer Situation in ihrer Gemeinde erzählt. Da ging es auch darum, Jesus zu suchen, Jesus zu sehen. Und da kam ein Mann nach dem Gottesdienst zu der Pastorenfrau und sagte, wie kann ich das machen? Wie geht es praktisch, dass ich Jesus erlebe, dass ich Jesus erfahre, dass ich Jesus höre? Sie sagt, ich kann es dir nicht sagen im Einzelnen, was du tun musst, aber ich kann dir nur raten, suche Jesus, rufe zu ihm, lade ihn in dein Leben ein und er wird kommen, das garantiere ich dir. Er hat es getan. Er erzählte es später, dass er an diesem Sonntag am Nachmittag in den Wald gegangen ist und hat regelrecht zu Jesus geschrien. In seiner Not zu Jesus geschrien. Und all das, was an seiner Seele war, vor ihn gebracht. Und er hat gesagt, Jesus ist gekommen. Jesus hat tatsächlich zu ihm gesprochen und sein Herz, seine Seele berührt und hat sein Leben verändert. Später hat er erzählt, dass er seiner eigenen Ehe keine 5% mehr gegeben hat. So verfahren war die Situation. Er suchte das Gespräch wieder mit seiner Frau, hat sie um Vergebung gebeten. Und die Vergebung, Versöhnung der beiden wurde wieder geschenkt. Ihre Ehe wurde gerettet. Vor einer Woche kam eine Frau aus unserer Gemeinde, die lange Zeit am Gemeindeleben nicht mehr teilnahm. Es gab unterschiedliche Gründe. Sie ist krebskrank seit vielen Jahren. Sie wurde 15 Mal an ihrem Oberarm operiert. Und die Ärzte haben bei ihrer letzten OP gesagt, wenn sie keine Chemo machen wollen, dann müssen sie ein anderes Krankenhaus suchen. Wir können ihnen nicht mehr helfen. Die erste Chemo hat sie so furchtbar erlebt, dass ihr ganzer Körper in Mitleidenschaft gezogen wurde. Leber, Niere, ihre Abwehrkräfte, dass sie gesagt hat, ich will auf keinen Fall nochmal das erleben. Und dann kam sie nach Hause und hat gebetet, mit ihrem Mann gesprochen und hat sich entschlossen, diese Chemo wiederzumachen. Und als sie die Medikamente bekommen hat und an diesem Morgen damit beginnen wollte, hat sie keine Kraft gehabt. Hat gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich schaffe es nicht. Ich lasse es sein. Hat sich wieder ins Bett gelegt um 7 Uhr morgens. Der Mann fragte, sie hat die Tabletten genommen. Gesagt, nein, du wolltest doch damit beginnen. Ich kann es nicht. Heute noch nicht. Und dann ist sie eingeschlafen. 15 Minuten. Und in diesen 15 Minuten hat sie einen Traum gehabt, wie sie einen Raum mit ihrer Schwiegertochter renoviert hat, mit ihrer Schwiegertochter, die von Jesus noch nichts wissen will. Und ihre Schwiegertochter zitierte ihr einen Psalm. Einen Psalm, der ihr Psalm war. Das waren nicht irgendwie Worte, sondern buchstäblich vorgelesener, zitierter Psalm. Und sie ist aufgewacht mit einem Gedanken, Psalm 102, Psalm 102. Sie ist zur Bibel gegangen, die Bibel aufgeschlagen. Das war ein Klagepsalm. Ein Klagepsalm, wie aus ihrem Herzen gesprochen. Ein Klagepsalm aus ihrer Seele. So hat sie sich gefühlt, so hat sie empfunden. Und so hat Jesus durch ihre Schwiegertochter, die an Jesus noch nicht glaubt, diesen Psalm ihr zugesprochen. Und dann stand sie auf und nahm diese Tabletten. Das war im September. Und seitdem zieht sie ihre Chemotherapie durch. Und sie sagt, Alexander, ich habe keine einzige Nebenwirkung seitdem erlebt. Es sind die gleichen Medikamente. Und es ist die gleiche Dosierung. Ich habe den gleichen Körper. Aber Gott hat ein Wunder getan. Und sie sagt, Jesus redet zu mir, zu meiner Seele immer wieder. Das war nur ein Beispiel. Sie schreibt ihre Gebete eher in einem Heft. Sie sagt, ich weiß nicht, wie lange ich leben will, aber ich weiß, Jesus ist bei mir. Ich bin nicht alleine. Ich will meine Enkelkinder weiter erleben. Aber wenn es anders kommt, dann ist das so. Und dann bin ich auch nicht allein. Ich erzähle das, um uns Mut zu machen, dass diese Aussagen auf Jesus schauen, Jesus suchen, den Glauben nicht aufzugeben, nicht nur irgendwie Floskeln sind, sondern es sind Kraftworte, es sind Verheißungen Gottes, die er uns gegeben hat, gerade in solchen Situationen, wo wir nichts mehr wissen und nicht mehr weiter können, dass Gott da ist, dass Jesus da ist. Nicht immer, wie wir es wünschen und erwarten, aber er ist da. Und er ist auch da, wo unsere Beziehungen zerrüttet sind, wo wir große Probleme und Sorgen haben. Und es lohnt sich, ihn dann zu suchen, ihm um Hilfe zu bitten. Und die letzte Aufforderung in diesem Text, die lesen wir im Vers 14. Jagd der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Jagd der Heiligung nach. Was bedeutet Heiligung? Heiligung bedeutet, dass wir ein Leben führen, das in Übereinstimmung mit Gottes Willen gelebt wird. Timothy Keller, ein amerikanischer Pastor und auch hat einige Bücher geschrieben, schreibt dazu, das hebräische Wort für heilig bedeutet wörtlich ausgesondert. Im Blick auf Gott heißt es, Gott ist einzigartig, niemand ist ihm gleich. In seiner Macht und in seiner Vollkommenheit und Gerechtigkeit steht er unendlich weit über uns allen Geschaffenen. Wenn von einem Menschen gesagt wird, dass er heilig ist, heißt es, dass er allein Gott gehört. Er dient Gott und nicht nur notgedrungen, sondern vom ganzen ungeteiltem Herzen. Für die christliche Gemeinde heißt es, dass wir radikal sein sollen. Die ersten Christen haben sich aus der heidnischen Gesellschaft der griechisch-römischen Welt abgehoben durch Integrität und Ehrlichkeit, Mitgefühl und Vergebungsbereitschaft, sexuelle Keuschheit und durch ihre erstaunliche Großzügigkeit in materiellen Dingen. Sie waren heilig. Sind wir es auch, schreibt Timothy Keller. Kann man Heiligung trainieren? Ja und nein. Nein, weil wir es hier gehört haben, niemand kann so heilig sein, wie Gott es ist. Er ist einzigartig und niemand ist ihm gleich in seiner Macht, seiner Vollkommenheit und in seiner Gerechtigkeit. Und doch werden wir aufgefordert, Heiligung nachzujagen, Heiligung zu leben, zu suchen. Heiligung ist im Sinne eines uns auferlegten Beziehung zu Gott oder Beziehung, die wir bejaht haben, werden wir in einen Zustand versetzt, in dem wir fähig sind, diesem heiligen Gott zu begegnen, weil wir geheiligt wurden. Geheiligt durch das Opfer Jesu, durch seinen Tod. Wir sind gereinigt worden von aller unserer Schuld durch Jesu Blut. Und in diesem Sinne sind wir geheiligt. Wir können in die Gegenwart Gottes treten, weil Jesus uns geheiligt hat. Von uns aus werden wir es nicht schaffen, uns durch eigene Anstrengungen, durch eigene Disziplin und gute Werke diesen Zustand jemals zu erreichen. Aber wir können mit Hilfe Gottes durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, ein verändertes, ein geheiligtes Leben führen. Und dieses Leben sollten wir auch führen. Wir sind dazu aufgefordert, weil dieses neue Leben Gott so viel gekostet hat. Jesus hat sein Leben dafür gegeben, damit unser Leben neu werden kann, damit wir dieses Leben als Kinder Gottes, als Salz der Erde, als Licht der Welt leben können aus der Beziehung zu ihm. Gott hat dafür einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt und Dietrich Bonhoeffer drückt es mit dem Begriff teure Gnade aus und sagt, teuer ist Gnade, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Und weil uns nicht billig sein kann, was teuer ist. Es bedeutet, diese Gnade, mit der du beschenkt worden bist, ist so teuer und kostbar, dass du damit nicht gleichgültig, mit Geringachtung umgehen kannst. Was Gott so teuer und kostbar war, dieses neue Leben, das du geschenkt bekommen hast, sollte für dich das Allerwichtigste sein in deinem Leben, darauf zu achten, dieses geheiligte Leben zu suchen. Martin Luther sagte, umkehren ist zu Gott ist eine tägliche Sache. Und Gordon MacDonald, auch ein Pastor aus USA, sagt, ich erinnere mich jeden Morgen, wenn ich unter der Dusche stehe, an meine Taufe, an den Beginn des neuen Lebens, das ich mit Jesus angefangen habe, an die Reinigung, die er mir von meinen Sünden mir geschenkt hat. Und ich erneuere diesen Entschluss, mit ihm zu leben, jedes Mal, wenn ich mich neu unter der Dusche stelle. Vielleicht ist das eine Anregung, sich dann daran zu erinnern. Ja, ich will mich reinigen lassen, ich will mich heiligen lassen, dieser Heiligung leben. Nicht nur irgendwie bei der Bekehrung oder kurz vor der Taufe oder am Karfreitag, kurz vor Ostern, sondern jeden neuen Tag diesen Weg der Umkehr zu gehen. Im Gottesreich zählt das, was Gott wichtig ist. Und weil er heilig ist, sollen wir auch heilig leben, dieser Heiligkeit nachstreben. Das, was sich mit dem Reich Gottes nicht vereinbart, kann sich auch mit unserem Leben nicht vereinbaren. Da, wo Hass ist, wo Arroganz ist, wo Stolz ist, da kann auch kein Platz für Gott sein. Gott widersteht den Hochmütigen und er gibt den Demütigen Gnade. Und das sollte für uns immer wieder Einsporn sein, uns zu prüfen. Bei Gott gibt es keinen Rassismus, keine Verachtung anderer Menschen, aus welchen Gründen auch immer. Das darf es auch in unserem Leben nicht geben. Und deswegen sagt der Autor, jagt nach der Heiligung mit der Kraft, die Gott euch schenkt. Jagt der Frieden nach, den Gott euch geschenkt hat. Bleibt dran, erhaltet diesen Frieden, sucht ihn, versucht ihn wieder herzustellen und scheut nicht die Anstrengungen. Lasst es euch auch etwas kosten. Und die letzte Aufforderung, die wird im Vers 15 uns ausgesprochen, achtet, geht auch in diese Richtung, achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lass nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Das war wohl eine ganz konkrete Gefahr in dieser Situation, die Gefahr, bitter zu werden und diese Bitterkeit weiterzugeben, sogar Samenfrüchte dieser Bitterkeit zu verbreiten. Deswegen sagt der Apostel, lasst es nicht zu, dass die Bitterkeit in dir wächst, dass diese Wurzel zu einer Pflanze wird. Das ist wie mit Unkraut. Wenn man Unkraut, auch wenn es nur ein wenig ist, wuchern lässt, die Wurzeln nicht aus diesem Beet herausholt, dann wird das ganze Beet voller Unkraut. Alles wird überwuchert. Da, wo Streit und Bitterkeit die Beziehungen zerstören, die Beziehungen zu Gott und zu Menschen, kann viel Unheil entstehen. Und diese Wurzel entsteht, wenn ich beginne, in meinen Gedanken diesen negativen Gedanken Raum zu geben. Gedanken, benachteiligt zu sein, unfair behandelt zu werden, geworden zu sein und auf gleiche Art und Weise zu reagieren. Reserviert zu sein, anderen Menschen gegenüber und vielleicht sogar Gott gegenüber auf Lauer zu liegen und nicht offen sein für eine aufrichtige, echte Gemeinschaft mit ihm. Bitterkeit kann auch sich selbst gegenüber entstehen, wenn ich zu hart mit mir selbst ins Gericht gehe. Vieles spielt sich dabei im Verborgenen ab. denken wir an die Wurzeln, die sieht man nicht. Achte auf deine Gedanken über dich selbst. Achte auf die Selbstgespräche. Manchmal können wir so unbarmherzig mit uns selbst umgehen, wie wir es mit anderen Menschen niemals tun würden. Kann sein, dass ich ein Idealbild von meinem Leben, von dem, wie es werden soll, in mir gepflegt habe und dass es anders gekommen ist. Und dann entsteht eine bittere Wurzel. Eine bittere Wurzel, die mein Leben vergiftet und den Raum der Gnade nimmt und sogar die ganze Gemeinde vergiften kann. Jagt dem Frieden nach, das ist etwas Aktives, etwas, wozu wir aufgerufen sind. Achte auf dein Leben, auf deine Gedanken. Und manchmal kann es sein, dass wir in diesen bitteren Stunden uns gehen lassen und sagen, ich habe es auch verdient, mal zu entspannen, mal einen lockeren Abend, ein schönes Wochenende zu verbringen. Und dann kommt so eine Flasche Bier, eine zweite und dritte, zu einem Glas Whisky, noch etwas mehr. Und dann verlieren wir Kontrolle. Und dann landen wir auf irgendeiner Internetseite, die nicht astrein ist. Und sie packt uns, nimmt uns gefangen, insbesondere Männer. Und dann entsteht eine bittere Wurzel zu mir selbst gegenüber, dass mich das vielleicht anwidert und zu dem, was im Leben andere Menschen damit verursacht, in meiner Ehe, in meiner Beziehung. Und Gott sagt, lass es nicht zu. Lass es nicht zu, dass diese bittere Wurzel dein Leben vergiftet. Manchmal entstehen diese bitteren Wurzeln in Beziehungen, in der Gemeinde. Da wird irgendetwas gesagt, missverstanden, vielleicht unglücklich ausgedrückt, eine flapsige Bemerkung. Und dann ist eine Verletzung da und dann geht man auf Distanz. Dann redet man darüber mit anderen und dann entsteht eine bittere Wurzel, die wuchert, die Beziehungen zerstört, den Frieden raubt. Lass es nicht zu, dass das geschieht. Und am Ende wird uns ein warnendes Beispiel erzählt. Da wird Esau uns als Beispiel dafür genannt, als jemand, der ein Vorrecht hatte, Erstgeburtsrecht zu bekommen und im Augenblick einer Schwäche dieses geistliche Geschenk der Erstgeburtsrecht gering schätzte und hat gesagt, was soll das mehr? Ich habe jetzt Hunger, habe nichts davon. Und anschließend bitter bereut hat. Achte dieses geistliche Geschenk, das Gott dir gegeben hat, das Vorrecht der Kindschaft Gottes. Du bist eine geliebte Tochter. Du bist ein geliebter Sohn Gottes. Es kann sein, dass unsere Sünden manchmal uns so sehr vor Augen steht, dass uns das erdrückt. Es kann sein, und das ist wahrscheinlich viel häufiger, dass wir das gar nicht empfinden, wie sündhaft wir wirklich sind. Aber was viel wichtiger ist, dass wir nie aufhören daran zu glauben, dass Gottes Liebe viel, viel, viel mehr größer ist als die Sünde aller Welt. Gott liebt dich und er wird nicht aufhören, dich zu lieben. Und er lädt dich, zu Jesus zu kommen, auf Jesus zu schauen und mit ihm unterwegs zu sein. Und ich wünsche uns, dass wir dranbleiben. Und wenn einer das nicht kann, das andere sagen kann, jetzt glauben wir für dich, jetzt kämpfen wir für dich, jetzt suchen wir gemeinsam Frieden und jagen ihm nach. Gott segne euch und uns alle. Amen.